Deutschlandfunk. Hintergrund. Geschichte aktuell. Rückgrat der Nazi-Herrschaft. Zur Gründung der NSDAP vor 100 Jahren. Eine Sendung von Melanie Longerich.
Gut, ich logge mich jetzt einmal in die NSDAP-Kartei ein.
Früher Abend im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde. Im Film- und Mikrofischsaal surren die Lesegeräte. An einem der Computer sitzt Thomas Bruschwitz. Der Historiker hat vor 5 Jahren den Recherchedienst Ad Acta gegründet. Er sucht für Angehörige nach Klarheit, wie deren Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern in den Nationalsozialismus verstrickt waren. Heute aber ist er hier für die Wissenschaft. Er forscht nach ehemaligen Mitgliedern der sogenannten Schutzstaffel SS. Die Mitgliederkartei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gibt ihm dafür erste Anhaltspunkte.
Aus der Kartei kann man vor allen Dingen herauslesen das Eintrittsdatum. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass das betreffende NSDAP-Mitglied vor dem 31. Januar 1933 in der NSDAP war, kann man davon ausgehen, dass eine Identifizierung mit dem Nationalsozialismus schon eben vor 1933 gegeben hat.
Die NSDAP-Kartei gehört zu den brisantesten Unterlagen im Bundesarchiv. Es hat die Kartei übernommen aus dem ehemaligen Berlin Document Center. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur Aufarbeitung der Nazi-Herrschaft gegründet, stand bis 1994 unter US-amerikanischer Verwaltung und ging dann in das Bundesarchiv über. Wie wichtig die NSDAP-Kartei heute noch ist, erklärt Sven Felix Kellerhoff, leitender Redakteur für Zeitgeschichte bei der Tageszeitung Die Welt.
Angesichts der fürchterlichen Verbrechen und Untaten des NS-Regimes ist nach wie vor die Frage, ob ein Mensch und zu welchem Zeitpunkt ein Mensch Mitglied der NSDAP geworden ist, eine ziemlich zentrale für die Beurteilung seiner Tätigkeit. Wir sehen das auch in den ganzen Studien, die jetzt von Bundesministerien, von Länderparlamenten angefertigt worden sind oder auch gegenwärtig noch in Anfertigung sich befinden.
Wann jemand der NSDAP beigetreten war, ist bei diesen Studien eine wichtige Frage.
Sind sie Nazis der ersten Stunde? Sind sie erst 1933 als Opportunisten dazugestoßen oder gar erst 1937, was dann tatsächlich darauf hindeutet, dass sie eher keine überzeugten Nationalsozialisten waren, sondern es einfach so mitgenommen haben, als es ihnen für die Karriere förderlich erschien? Das sind entscheidende Fragen und die werden natürlich mit den Materialien im Berlin Document Center beantwortbar.
Bis heute, 100 Jahre nach der Gründung der NSDAP, wird beispielsweise darüber diskutiert, wenn Prominenten eine Mitgliedschaft nachgewiesen wird. So setzt aktuell die Berlinale ihren Alfred-Bauer-Preis aus, der ihrem früheren Leiter namentlich gewidmet war, weil bekannt geworden ist, dass der in der NS-Filmbürokratie eine große Rolle gespielt hatte. Aber auch ehemaligen Politikern wie Hans-Dietrich Genscher, Horst Ehmke und Erhard Eppler, dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt, den Schriftstellern Martin Walser und Siegfried Lenz, dem Wissenschaftler Walter Jens oder dem Historiker Martin Broschert konnte mit Hilfe der NSDAP-Kartei eine Mitgliedschaft nachgewiesen werden, obwohl viele von ihnen bestritten oder noch bestreiten, das jemals gewusst zu haben. Heute geht die Wissenschaft davon aus, dass grundsätzlich jedes Mitglied seinen Antrag unterschreiben musste, weil die Aufnahme eben ein bürokratisch genau geregeltes Verfahren war, das beim Ortsgruppenleiter begann. Der gab den Aufnahmeantrag nach Gutheißen an die Kreisleitung und die dann ans Reichsmitgliedsamt in München weiter, die abschließend entschied. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter.
Mir liegen Fälle vor, wo ersichtlich ist, dass Anträge zurückgereicht worden sind, weil der Aufnahmeantrag nicht persönlich unterschrieben war. Bei denen ist eigentlich nur vorstellbar, dass sie das vergessen haben oder dass sie die Mitgliedskarte nicht in die Hand gedrückt bekamen, den Mitgliedsausweis, sodass der Akt nicht zu Ende konstituiert worden ist.
Etwa 80% der Kartei sind heute noch erhalten. 12,7 Millionen Karteikarten. Darauf notierte die Nationalsozialistische Partei jeden, der einen Aufnahmeantrag gestellt hatte. Oder, auch das kam bis nach 1933 oft vor, wieder ausgetreten war. Archivmitarbeiter Lutz Möser erzählt, wie sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erhalten wurde.
Ein Papiermühlenbesitzer in München, Freimann, bekam von der NSDAP im Braunen Haus, die Auflage im Braunen Haus waren die Anträge aufbewahrt, und in der ganzen Panik um den Einmarsch der Amerikaner, die immer näher an die Stadt ranrückte, haben sich dann entschlossen, diese Karteikarten zu vernichten. Damit haben sie im Braunen Haus begonnen, war ihnen dann aber zu aufwendig, und dann haben sie die gesagt, auch die kann man einen großen Berg in eine Papiermühle bringen, und der zermalmt die dann zu Schrott. Der gute Mann hat die dann aufbewahrt und dann meint das wohl alles nicht so geheuer und hat dann schon, glaube ich, Ende Mai 1945 den Amerikanern das andienen wollen. Der hat wahrscheinlich gerade andere Sorgen, denke ich mal. Da war Papier nicht unbedingt das Wichtigste.
Monate später, im September 1945, hätten die Amerikaner dann endlich bemerkt, welcher Schatz sich in den Säcken befand, die der Papiermüller dagelassen hatte. Schnell war das Berlin Document Center gegründet. Darin wollten die Alliierten Dokumente lagern, die sie für die Vorbereitung der Nürnberger Prozesse gegen Kriegsverbrecher und die Entnazifizierung generell gebrauchen konnten. Neben den Karteikarten waren das Berge von Parteikorrespondenz, Personalakten von SA und SS. Als Gründungsdatum der NSDAP gilt allgemein der 24. Februar 1920. An diesem Tag soll Hitler im Münchner Hofbräuhaus die Umbenennung der Deutschen Arbeiterpartei, kurz DAP, in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, auf den Weg gebracht und das neue Parteiprogramm vorgestellt haben. Darin wurde unter anderem ein großdeutsches Reich angestrebt, die Aufhebung der Bestimmungen des Versailler Vertrags gefordert und die deutsche Staatsbürgerschaft für Juden abgelehnt. Nur 5 Monate zuvor war Hitler zur DAP gestoßen. Schnell avancierte er zu ihrem wichtigsten Redner. Bis dahin hatte sich die DAP nicht weiter von den vielen anderen antirepublikanischen und antisemitischen Splittergruppen unterschieden, die in München um Anhänger buhlten.
Ein Häuflein von Narren schien das damals zu sein, von Wahnsinnigen, von Verblendeten, von Törichten, von apolitischen Elementen, die nicht wussten, wie man nun einmal Politik macht.
Hitler stilisierte in seiner politisch-ideologischen Programmschrift Mein Kampf und später in vielen seiner Reden, wie dieser hier aus dem Jahr 1938, den NSDAP-Gründungsabend als gewaltvolle Auseinandersetzung mit der politischen Linken.
Und nachdem sie sich hier zum Teil nicht mit allem einverstanden erklärten, sondern das sprengen wollten, da wurden sie mit brachialen Mitteln zur Bahn getrieben. Und das geschah auch alles, um letztendlich Aufmerksamkeit zu erringen.
Der Journalist Sven Felix Kellerhoff geht nicht davon aus, dass Hitlers Version der Realität entspricht. Wenn man Polizei, Zeitungs- und Augenzeugenberichten Glauben schenke, habe weder Hitler noch Gewalt an diesem 24. Februar eine übergroße Rolle gespielt.
Es war in Parteiversammlungen damals üblich, dass auch beispielsweise Kommunisten oder Sozialdemokraten zu Versammlungen anderer Parteien gingen und dann versuchten zu diskutieren. Das ist eine andere Art der Freizeitgestaltung, als wir das heute kennen.
Kaum einer hat sich so intensiv mit der NSDAP auseinandergesetzt wie der Historiker Armin Nolzen. Er stellt das Gründungsdatum als solches in Frage.
Die Historiografie übernimmt solche Dinge natürlich auch, sagt dann auch, der Name wäre dann von DAP in NSDAP geändert worden. Das war de facto erst ein paar Monate später dann der Fall. Also sie haben mit diesen Daten immer das Problem, dass sie gar nicht genau wissen, was ist sozusagen spätere Parteimythologie und was ist eigentlich gesichert.
Eines aber ist gesichert. Die NSDAP schaffte es innerhalb 12 Jahren zu einer Massenpartei zu werden, die bei den letzten freien Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 mit 37,3% stärkste Kraft im Reichstag wurde. Wie konnte es dazu kommen? Und wer genau waren eigentlich die Mitglieder der NSDAP? In der Wissenschaft finden sich verschiedene Ansätze, dass die Mitglieder vor allem aus dem Mittelstand gekommen seien, dass es leicht zu radikalisierende Nichtwähler gewesen seien und dass vor allen Dingen Arbeiter und Katholiken immun gegen die Nationalsozialisten gewesen seien. Der Wahl- und Parteienforscher Jürgen Falter beschäftigt sich intensiv mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und rät vor allem auf die Kosten-Nutzen-Erwägungen jedes Einzelnen zu schauen.
Und das ist, soweit ich sehen kann, der erklärungsmächtigste Versuch, begreiflich zu machen, warum die NSDAP solche Erfolge hatte. Und es greift natürlich besonders bei den echten Opportunisten, denjenigen, die ab 1933 so millionenfach in die Partei geströmt sind, obwohl sie nicht wahrscheinlich, nicht hundertprozentig vom Nationalsozialismus überzeugt waren.
Der Historiker Armin Nolzen nennt das Ermöglichungsfunktion.
Dadurch, dass sie Mitglied sind, können sie, wenn sie jetzt im mittelständischen Handwerk tätig sind, Aufträge der NSDAP bekommen. Und wenn sie nicht Mitglied sind, haben sie das Problem, dass sie das eben nicht können.
Aber zurück in die Anfänge, zu einem entscheidenden Moment der NSDAP. Parteienforscher Jürgen Falter.
1923 hatte sie etwa 55.000 Mitglieder. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu später. Aber im Vergleich beispielsweise zu unseren kleineren Parteien wie der FDP, der Linken, auch den Grünen, der AfD, da bewegt sich das genau in diesen Größenordnungen. Und das für eine Partei, die noch nie bei Wahlen aufgetreten war, sondern die damals den Umsturz eigentlich suchte. Und da kam der berühmte Bürgerbräuputsch und der Marsch auf die Feldherrnhalle, der dann dem ganzen Spuk erstmal ein Ende macht.
Denn anders als andere Parteien beabsichtigte Hitler, die Macht im Reich nicht über Wahlen zu erlangen, sondern über einen Umsturz. Am 9. November 1923 war es soweit. Nach Vorbild Mussolinis und dessen Marsch auf Rom plante Hitler mit seinen Gefolgsleuten in Berlin, die parlamentarische Demokratie zu stürzen. Mehr als 3 Jahre nach ihrem Gründungsdatum sind diese Ereignisse maßgeblich für die spätere Macht der NSDAP, der Historiker Armin Nolzen.
Der Putsch an sich ist eigentlich eine Operettenaktion. Ja. Hitler schießt dann 2-mal in die Decke und man wird dann hinterher diesen Propagandamarsch machen und wird dann auf die Polizei treffen, die auch schießt. Und da kommen dann die sogenannten späteren Märtyrer der Bewegung dann auch ums Leben, also enge Vertraute Hitlers. Und nach diesem Putsch haben wir gewissermaßen ja die sogenannte Verbotszeit, die die eigentliche Inkubationszeit der NSDAP-Gründung ist.
Die Partei wurde verboten. Auf den Prozess, der im Frühjahr 1924 vor dem Volksgericht München begann und Hitlers Anklage auf Hochverrat verhandelte, blickte das ganze Reich. Der Richter war milde und gab Hitler Raum, sich vom Angeklagten zum Ankläger zu stilisieren. Die 5 Jahre Festungshaft in Landsberg am Lech wurden ein Jahr später schon aufgehoben. Der Parteienforscher Jürgen Falter.
Und in dieser Festungshaft hat er Mein Kampf geschrieben, hat dann die Partei neu organisiert. Sie wurde 25 neu gegründet. Und da wurde sie dann tatsächlich ganz allmählich zu dieser sehr schlagkräftigen, sehr modernen Partei, die bürokratisch organisiert war, die genau Buch führte über ihre Mitglieder, die auf der Straße präsent war, in ständigen Märschen. Und auf diese Weise schaffte es Hitler, zumindest in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden.
In dieser Zeit sei Hitler klar geworden, dass er fortan nur noch legal die alleinige Macht erreichen konnte und hätte so 1925 auch die Aufhebung des Parteiverbots erreicht, erzählt Jürgen Falter. 3 Jahre später, 1928, war die Mitgliederzahl auf 100.000 gestiegen. Doch bei den Reichstagswahlen, an der die NSDAP mit Hitler im Mai 1928 erstmals teilnahm, blieb sie mit 2,6% der Wählerstimmen weiterhin marginal.
Und dann kam die Weltwirtschaftskrise. Und die Weltwirtschaftskrise mit ihren Massenarbeitslosen und dieser totalen Verzweiflung, die auch einsetzt. Und das Ganze unterstützt auch durch sehr instabile Regierungen, die ständig sich erneuert haben, ständig musste neu gewählt werden. Das hat die NSDAP dann hochschnellen lassen, 1930, also innerhalb von 2,5 Jahren, auf 18,3%. Es gibt fast nichts in der Geschichte, wo eine Partei so schnell gewachsen ist.
Nochmal 2 Jahre später war die Zahl der Arbeitslosen auf 6 Millionen gestiegen, mindestens.
Verdoppelt sich die NSDAP nochmal auf 37,3%. Und ja, dann dauert es nur noch ein halbes Jahr bis zur sogenannten Machtergreifung, wo Hitler zum Reichskanzler ernannt wird. Und dann hat er fast alle Machtmittel in der Hand. Dann hört die Demokratie auf und die NSDAP wird zu einer Partei im Lauf der Jahre mit fast 10 Millionen Mitgliedern.
Diese NSDAP ist kein zentralistischer Haufen, der von oben nach unten auf dem Reißbrett organisiert ist, sondern hat halt wesentliche seiner Strukturen erst dadurch entwickelt, dass es Masseneintritte in die Organisation gibt. Also ein Beispiel, wenn Sie eine Organisation haben, die zum 30. Januar 1933 etwa 850.000 Mitglieder hat und dann innerhalb von 6 Wochen etwa 2 Millionen neue Mitgliedsanträge, das verändert diese Organisation fundamental.
Sagt der Historiker Armin Nolzen. Gegen Kriegsende seien 2/3 aller Deutschen Mitglied in der NSDAP oder einer ihrer vielen Nebenorganisationen und Verbände gewesen, zum Beispiel im Deutschen Frauenwerk oder in der Deutschen Arbeitsfront, aber auch in ihren Gliederungen wie in der SA, SS oder der Hitlerjugend. Konnte man sich ihrem Einfluss überhaupt entziehen? Zum Eintritt gezwungen worden sei keiner, vielleicht intensiv gedrängt, sagt der Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Letztlich aber sei es immer freiwillig geschehen.
Die wollten eben nicht diese vielen Opportunisten, sondern die wollten eigentlich überzeugte Nationalsozialisten. Und wenn die nicht ganz überzeugt waren, sollten sie zu überzeugten Nationalsozialisten erzogen werden.
Der Historiker Armin Nolzen geht davon aus, dass ein Großteil der Mitglieder Parteileichen gewesen sei, die nur ihren Mitgliedsbeitrag zahlten und darauf hofften, beruflich zu profitieren. Aber so einfach sei das auch nicht gewesen, denn da waren die ständigen Parteiveranstaltungen.
Wenn Sie jetzt in einem kleinen Ort wohnen und da der örtliche Metzgermeister vor Ort sind und Mitglied der NSDAP sind, schlecht bei den Parteiversammlungen fehlen, weil das auffällig ist.
Mit dem Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wurde bei den Nürnberger Prozessen die NSDAP als verbrecherische Organisation eingestuft und verboten. Die Mehrzahl der Deutschen, vor allem die, die öffentliche Ämter bekleiden wollten, mussten sich Entnazifizierungsverfahren stellen, die zunächst die Alliierten, später deutsche Spruchkammern durchführten. Ein Karrierehindernis für all die, die ein öffentliches Amt innehatten oder eines wollten. Deshalb seien die Mitgliedschaften stets heruntergespielt worden, erzählt Armin Nolzen. Und so endeten die allermeisten Verfahren mit dem Urteil Mitläufer, was auch damit zu tun hatte, dass die Westmächte die deutsche Bevölkerung im wachsenden Konflikt mit der Sowjetunion als Partner brauchte. Für Armin Nolzen ist der verfrühte Abbruch der Entnazifizierung Ende der 40er Jahre der Grund dafür, warum heute bei vielen die Mitgliedschaft in der NSDAP eher als Kavaliersdelikt gilt.
Die Mitgliedschaft als solches war dann weniger relevant, sagen wir mal. Und dann kam das Problem, dass man gewissermaßen diese Mitgliedschaften angefangen hat zu erforschen. Und da geschieht natürlich dasselbe. In der historischen Forschung in der frühen sind diese Mitgliedschaften deswegen heruntergespielt worden, weil einfach viele der Forscher, die die Erforschung geleistet haben, selbst Mitglied der NSDAP waren. Oder Verwandte hatten, die Mitglieder der NSDAP waren. Oder deren Institution sozusagen kontaminiert war mit NSDAP-Mitgliedschaften.
12 Jahre hat das Terrorregime der Nationalsozialisten gedauert. Die Verantwortung wiegt bis heute schwer. Das zeigt auch die Diskussion um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich hatte sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen und löste damit ein Politbeben aus. Sind das schon Weimarer Verhältnisse, wird seitdem immer wieder gefragt. Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter hält das für vorschnell.
Es handelt sich um einen bedauerlichen Ausrutscher, möglicherweise um etwas Unverzeihliches, aber nicht um den Normbruch, den wir mit dem Nationalsozialismus verbinden.
Außerdem sei, ganz anders als in Weimar, der Aufschrei der Konkurrenzparteien aus der Bevölkerung und den Medien enorm gewesen. Dennoch findet Falter es wichtig, die Situation heute und damals zu vergleichen. Nur eben gleichsetzen dürfe man sie nicht. Aber dass die AfD heute solche Erfolge feiere, habe eben damit zu tun, dass sie nicht nur für rechtsextreme Anziehungskraft entfalte.
Sondern dass sehr viele, die unzufrieden sind mit der Europapolitik, mit der Flüchtlingspolitik, dass die hier erstmals eine Alternative sehen im Parteiensystem, die gewisse Erfolgsaussichten hat, die nicht vollständig belastet ist durch den Rechtsextremismus. Und insofern kann man sie tatsächlich dann auch wieder vergleichen mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus, denn der hat ja auch nicht nur Rechtsextreme angezogen, sondern solche, die unzufrieden waren, die Angst gehabt haben vor Entwicklungen. Und insofern muss man es genau beobachten.
Genau beobachten, wachsam bleiben.
Unsere Gesellschaft ist anders als damals. Aber wie wir eine wirklich schwerwiegende Weltwirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit über eine lange Zeit überstehen würden, das weiß ich nicht. Also da bin ich skeptisch, ob wir so stabil sind, dass wir über jeden Zweifel erhaben sind.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Rückgrat der Nazi-Herrschaft. Zur Gründung der NSDAP vor 100 Jahren. Eine Sendung von Melanie Longerich. Redaktion Bastian Rudde.